Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Lost in Lore, eurem Lieblings-Guild Wars 2 Podcast zur Lore. Und hier ist mein Co-Kommentator, es ist der Franz.
Hallo!
Ich kann die ganze Zeit so sprechen. Und dann kam Timmy und Timmy hat Folgendes gemacht. Es ist unglaublich. Was sagst du dazu, Franz? Oh mein Gott.
Sie hat wieder die Lösung für unser Problem
Timmy,
gefunden.
Warum bist du so großartig? Ja, wie ihr schon hört, sind wir noch immer ein bisschen im Hassmodus von... Nein, es ist ein Spaß, Leute. Die Asura sind großartig. Wir reden heute über unsere
Top... Aber sehr klein.
Warte mal, ich war noch nicht fertig. Ja, okay. Über unsere Top 5 kürzesten... In der Größe kürzesten Lebensgeschichten in Tyria. Nein, es sind die 5 Asura, die wir uns ausgewählt haben. Wir reden heute über Taimi, über Plish, Gorik, Socha. Wie heißt der eigentlich? Ich sage immer Socha. Soja.
Der Name wird doch sogar ihn gesagt.
Ja, die ist doch völlig egal. Und Snuff. So, jetzt reicht's mir schon wieder. Ganz ehrlich. Ja, und die einen oder anderen wissen natürlich von euch, es gibt auch hier wieder andere Charaktere, wie zum Beispiel den großartigen Flant. Was für ein toller Person, Mensch, Asura. Ja,
oder Kudo, Ula, Zinn.
Kudo ist übrigens wirklich wichtig eigentlich.
Kudo und Kuda.
Ich habe übrigens, das vielleicht bevor wir loslegen, ich habe übrigens auch überlegt und das ist vielleicht ganz, ganz spannend. Und zwar habe ich überlegt, ob wir auch einen mit reinnehmen. Und zwar einen der Inquistur. Weißt du auch warum?
Warum?
Rate. Wen habe ich rein? Wen hatte ich in meiner Liste stehen?
Ja, wahrscheinlich gut, oder nicht?
Ja, auch. Aber.
Nee, komm nicht. Ich weiß nicht, auf was du hinaus willst. Also, wir haben ja Inquistur mit dir.
Jein. Also nicht die Inquistur-Mitglieder, oder? Jetzt überleg doch mal. Jetzt müssen die, okay, die Zuhörer selbst, die können kurz raten, wen ich vermutlich meine.
Als Asura-Charakter, den man vermutlich mitnehmen soll. Nee, weiß ich nicht.
Also über welche Charakter ich eigentlich mit sprechen wollte, war im Prinzip kein wirkliches Mitglied der Inquistur. Es ist natürlich von Kudo gemacht und zwar Suspekt Alpha wollte ich mit reinnehmen.
Ach so.
Als so eine wichtige Figur, die ja eigentlich auch als Monster von der Inquistur mit dazu zählt, aber es ist ja nicht wirklich in Asura leider. Ja
gut, da finde ich Spencer viel besser.
Ja gut, wir könnten ja vielleicht nochmal eine Folge machen, nur über die Inquistur, wenn das die Zuhörer hören wollen. Ja, ich würde sagen, wir beginnen in der Geschichte genauso von, obwohl nicht von vorne, aber wir beginnen mit den Charakteren, wo ich sage, hier passt es am ehesten jetzt von der jüngsten Geschichte, weil wir einfach hier auch... am ehesten was über die erfahren. Und so würde ich jetzt erstmal beginnen, Franz. Oder hatten wir was anderes geplant?
Ist okay, fang an.
Ja, würde ich erstmal anfangen mit unserem Dreiergespann. Die nehme ich gerne auch in der Kombination, nämlich Gorik, Plish.
Du nimmst sie gerne in der Kombination?
Oh mein Gott, ich würde sie gerne vorstellen. Oh mein Gott.
Disgusting.
Holy shit, Leute. Was ist los?
Das eine ist ein Golem.
Leute, ja, Entschuldigung.
Super Milka Plish.
Super Milka Plish?
Ja?
Was ist Super Milka? Heißt das irgendein Lösungswort jetzt?
Melk dich.
Was?
Ja, du hast es gesagt.
Ich glaube, ich will wieder gehen. Ich glaube, die Sucher machen komische Dinge mit uns.
Das ist ein ganz anderes Experiment.
Oh mein Gott, was ist los mit dir? Warum bist du so?
Du hast es gesagt.
Oh mein Gott, okay. Gut, Leute, wir fangen also an. Ich beginne erstmal mit einem ganz kurzen Überblick. Und zwar will ich mal alle drei Charaktere gleich zusammenfassend erstmal erwähnen, dass alle drei sehr klein sind.
Vor allem Timmy.
Und alle drei sind im Prinzip Mitglieder der Synergetik, meine Damen und Herren. Wer hätte das gedacht? Das heißt also, alle drei waren einmal oder sind sogar noch Mitglieder der asurischen Kollegs der Synergetik. Ich weiß gar nicht, wie das eigentlich ist, wenn man einen Kolleg verlässt, was man da machen muss, um da rauszugehen. Ob man ganz einfach nur kündigt oder sagt, ich gehöre nicht mehr dazu.
Ja, erfolgreich abschließen, ne?
Ja, gut. Ja, gut, als ob die Asura irgendwas erfolgreich abschließen. Aber gut. Wir fangen einfach mal an mit unserem Liebsten. Das ist auch mein Lieblingscharakter von den dreien, muss ich sagen. Das ist Plish, ja. Plish ist im Prinzip sozusagen der älteste der Älteste, sag ich schon, der ältere Bruder von Gorek. Und Plisch leben wir als einen Kumpel von Taimi, den ich immer erfahren habe in der Story, als wäre das eher so ein jemand, den sie auch ein bisschen ins Herz geschlossen hat. Also wo ein bisschen mehr da ist als Freundschaft.
Taimi fand ihn schon ganz geil. Und also Gorek fand Taimi ganz geil.
Ja, für mich war das auch in den Gesprächen, kam das so durch nach dem Motto, wo ist Plisch und wo ist Taimi? So nach dem Motto, ich liebe sie und ich liebe ihn und ich würde gerne einfach sagen, was ich fühle und dann, oh shit, du bist ein Golem.
Ja. Nee, Plisch hat schon einen stahlharten Körper, das kann ich schon verstehen.
Ganz ehrlich. Und er wird auch nie müde. Okay, der Podcast ist übrigens eigentlich nicht ab 18, gut. Wir machen mal weiter und zwar, erfahren über Plisch, und das ist ganz spannend, dass genauso, übrigens ist es ganz spannend, dass wir zwei Charaktere in der Story haben, die sehr wichtig sind, die genauso eine Krankheit haben wie alle anderen Asura, also man könnte eigentlich fast sagen, dass alle degeneriert sind.
Wow.
Spaß.
Nein. Makaber.
Aber Plisch und Taimi sind also beide sozusagen in der Krankheit anheimgefallen, die sie dahin rafft. Jetzt ist aber spannend, das habe ich nie ganz erfahren. Es wird eigentlich nie gesagt, was sie haben.
Nee, bei beiden wird nicht bei gesagt, beiden, was sie haben, nur dann welche Auswirkungen.
Ja, ich habe mich halt immer gefragt, ob die einfach sozusagen, also ob die Beispiele sind für Charaktere, für Personen, die im Prinzip einfach an einer chronischen Krankheit leiden, die peu à peu zum Beispiel, weiß ich nicht, Muskeln abbaut oder Knochen abbaut. Ja, habe ich mir halt überlegt, aber weiß halt nicht, ne, weil das wäre vielleicht in dieser Zeit mit der Technik, mit der Magie auch eher heilbar gewesen. Auf jeden Fall haben sie beide also unheilbare Krankheiten. Und während Taimi bei uns in der Geschichte so sozusagen kurz vor dem Tod steht, wenn man das so nimmt, wird Plisch auch das Leben genommen. Und wichtige Sache, Plisch ist im Prinzip ein Asura, der nicht wirklich als Asura zählt eigentlich, weil er ein Golem ist. Das heißt, Plisch hat es geschafft, dass es ich gerne mal erreichen würde, nämlich meinen Geist in einen unsterblichen Körper transferieren und dann durchs Weltall reisen, keine Ahnung. Und was, das ist schon cool.
So, ist halt wieder so Sci-Fi, Steampunk-mäßig, ne?
Okay, alles klar, gut. Okay. ja, auf jeden Fall ist es so, dass es so ist, dass der gute Plisch also eins geschaffen hat, dann, er hat es also geschaffen oder geschafft, seinen Geist zu übertragen in Golem und ist im Prinzip der Meister, wenn man so möchte, der Portaltechnik, ja, das heißt, Plisch ist der Dude, der uns dann auch am Ende mit in die in den Nebeln dann entsprechend hilft, dann gegen Kalkatorik und Co., ohne zu viel zu verraten, ihr wolltet ja auch mal irgendwas nochmal spielen, und er ist im Prinzip, ja, also so man sagt so ungefähr, ich glaube, es war zur Zeit, als Taimi mit uns in Hauti war, sind also Plisch und Gorek, wir machen immer so ein paar Querverweise, der Inquisitur beigetreten. Das Spannende bei den beiden ist allerdings, dass sie nicht bösartig sind. Also sie sind keine bösartigen Inquisitur-Leute, ja, sondern es ist im Prinzip so ein bisschen, also für mich persönlich immer so, dass sie wirklich nur den Forschungsaspekt ansprechen und die Inquisitur im Prinzip ihnen die Chance gibt, das zu machen, was die anderen ihnen nicht geben. Ja? Sie
sind ein bisschen rücksichtslos tatsächlich, aber... Die Inquestur nutzt sie tatsächlich mehr aus.
Ja, genau. Das ist, also die kommen ja oft vor wie zwei, das ist wieder das mit der Waffe, wie zwei spielende Kinder, denen die Sachen gegeben werden, so Bausteine, die sie eigentlich gar nicht haben dürften, weil die ihnen die Bausteine geben, genau wissen, dass sie mit dem Baustein gut arbeiten können, obwohl die mit dem Baustein arbeiten, Gorek und Plisch, nicht wissen, was am Ende dabei eigentlich rauskommt, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Und das Spannende ist hier im Prinzip die Rolle von Plisch und also von Plisch wird die Rolle dann später wichtig. Für die Erweckten. Gorek ist aber so wichtig, weil er im Prinzip die Skarabäen erforscht. Die Skarabäen kennt ihr vielleicht alle durch die Geschichte der Erweckten, über die wir auch nochmal reden werden, irgendwann im Podcast. Hier ist es so, dass im Prinzip die Skarabäenplage also entsprechend eigentlich ausgemerzt wurde und der gute Gorek als Experte das im Prinzip schafft, hier die Skarabäen wieder zu erforschen. Ich weiß nicht genau, ich glaube, ich war Living Story Episode 2, 3. Der Living Story 4?
Als wir Gorek getroffen haben.
Mm.
Das war die Sandswept als sandgepeitschten Insel.
Mm. Genau, das war eine furchtbare Mission. Holy moly. Ganz, ganz furchtbar. Auf jeden Fall haben die im Prinzip einen Rata Primus, auch ganz, ganz spannend. Rata Primus, also eine Asura-Forschungsstation, keine wirkliche Stadt, ja, die wir finden. Das war dann ungefähr so 1331 nach dem Exodus. Hier haben die im Prinzip es geschafft, die Proben aus Faranur, da sind wir ja dann auch entsprechend, wieder zu testen und dann entsprechend auch an lebenden Personen zu testen. Ja, ja. Das war eigentlich der Plan, ja. Und das ist genau der Punkt, wo im Prinzip auch ganz, ganz deutlich wird, dass im Prinzip ihm gar nicht, also ihm ist diese wissenschaftliche Erkenntnis daraus wichtiger als das Leben. Ja, obwohl ihn natürlich auch, er hat dann erst gesagt, ja, ich bin nicht wirklich dafür, ne, das zu machen. Und genau da entsprechend wird ihm dann offenbart von uns, dass also die Inquisitor Böses vorhat, ja. Und das heißt, sie beweisen auch sofort in dem Moment, sobald wir sie dann im Prinzip dort stellen, als Bistum-Mitglieder, eigentlich auch gleich, dass sie halt eigentlich für die gute Sache kämpfen, aber ihr wissenschaftlicher Drang nach neuen Erkenntnissen sie dann doch manchmal sozusagen übermannt. Und das ist hier ein gutes Beispiel. Ja, das ist zum Beispiel auch, das ist ganz oft in Filmen, das ist so ein Charakter, der im Prinzip benutzt wird, so als Forscher. Das war der in Harvard, der mit 8 Jahren in Harvard ein Heilmittel für Krebs gefunden hat. Dann kommt eine Firma und sagt, hey, pass auf, das ist ein Heilmittel für Krebs, sehr cool, wir wollen damit eigentlich die und die heilen. Dazu musst du aber den und den Stoff ein bisschen modifizieren. Und dann macht er das und sagt sich, hey, ist ganz cool, oh, damit wurde gerade ein Krieg geführt, scheiße, jetzt bin ich gegen die. Das ist sozusagen die Geschichte von Gorik und Plish, ja. Und im Prinzip ist alles, was Gorik und Plish erleben, ist im Prinzip verbunden natürlich mit der Geschichte, die wir in der Living Story 4 erleben. Das heißt, hier ist wirklich, die sind praktisch permanent dabei. Ich kann mich kaum erinnern, dass sie nicht mal eine Rolle spielen. Und hier zum Beispiel entwickelt sich auch in der Geschichte eine ganz, ganz tolle Dynamik, weil Plish und Gorik immer wieder so kleine Nuancen mit Taimi haben, wo sie auch Dinge erzählen. Die sind nicht immer so unfehlbar wie Taimi, ja. Und sind eine gute Ergänzung, geben aber persönlich von ihrer Geschichte her wenig mit. Ja, es ist ein bisschen schade, finde ich persönlich, weil wir fahren halt wenig über. Ich hätte ja gerne irgendwie so eine Kurzgeschichte gehabt über die Jugendgeschichten der drei. Ja, das sind ja auch so sozusagen Studienfreunde der Synergetik, dass da irgendwie was rumkommt und dass man da vielleicht irgendwas erfährt, was ja niemand sonst vielleicht hätte wissen können über die, vielleicht haben die auch schon mal als Kinder irgendwas schon gemacht und entdeckt, was ganz geil war. Auf jeden Fall, ganz, ganz spannend ist es so, dass im Prinzip der gute Plish, ja, wir springen mal ein bisschen hin und her, hier am Ende sich auch opfert und ich glaube auch hier, das ist jetzt nicht so ein großer Spoiler, ich sage euch nicht, wo er sich aber opfert, aber er ist im Prinzip der Typ, der auch in der Geschichte für uns dann der wichtigste Mann wird, wenn es um so technische Fragen geht, wohingegen, ich sage jetzt mal, der gute Gorik, der Analytiker ist, der eher auch dann sozusagen Dinge forscht, die lebendig sind, nicht unbedingt die Technik. Und deshalb sind die eigentlich ein super, super Team und ergänzen sich super schön. Plish ist also ein Charakter, der leider stirbt, der von uns geht. Obwohl ich noch immer glaube, dass sein Bewusstsein in den Nebel noch immer ist irgendwo. Das ist so mein Tipp. Es
ist ja sehr vage, wie das mit ihm zustande gekommen ist. Also ich weiß nicht, ob man dann von Sterben sprechen kann. Aber wir wollen da jetzt nicht so viel sagen.
Genau, also nur wichtig zu wissen, dass also Plish und Taimi meiner Meinung nach so ein bisschen eher so ein Liebespärchen sind und ich hoffe, dass am Ende auch Taimi irgendwann stirbt und also nicht, dass sie stirbt, aber dass sie stirbt, aber nicht wirklich stirbt, sondern sich auch in ihren Golem transferiert. Genau, das wird meiner Meinung nach auch kommen. Genau, das
habe ich bei Plish tatsächlich auch gedacht, dass er quasi die Einführung ist, eine Art Möglichkeit, was aus Taimi später werden könnte.
Genau, und das wollte ich jetzt noch sagen, kurz bei Taimi. Ja, alles gut, okay. Taimi wiederum ist sozusagen der wichtigste Charakter dieser Asura, die wir kennenlernen, weil sie im Prinzip ein Charakter ist, der auch Teil von unserer neuen Klinge des Schicksals wird, der Drachenwacht. Und sie ist geboren, 1313 kann man erfahren, und ist im Prinzip vor allem eins, und zwar ist sie eine asurianische ein Naturtalent, wenn es um Technik geht, wenn es um Forschung geht, ist wirklich, wirklich ziemlich, ziemlich krass und zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass sie im Prinzip einen Gunam hat, ja, den kennen wir alle, der ist auch allen bekannt und ich glaube schon, dass alleine am Anfang durch diese Einführung von Schraddel und dieses Sterben von Schraddel, von dem Golem, dieses Wiederaufbauen, dass man ihn ja nicht verlieren möchte, dass diese Verbindung, diese emotionale Verbindung zu Schraddel schon eine Vorbereitung ist auf die Verbindung, die wir irgendwann zu Schraddel haben, weil Taimi in Schraddel ist. Weil Taimi mit Schraddel irgendwie fusionieren wird und eins wird mit dem Golem. Das ist zumindest mein Tipp, ja. Das heißt, dass also wir dadurch sozusagen an beide emotional gebunden werden, dann werden sie fusioniert und werden zu Edward. Bruder Ed.
Das ist dann die falsche
Chimäre. Die Chimäre. Genau. Und Genau, das Spannende bei ihr ist im Prinzip, sie hat also auch so eine degenerative Krankheit, die sie daran hindert, dass sie viel läuft, deshalb sie also Shraddle benutzt als ihr Gefährt, später auch als Kampfanzug, als Kampfgefährt. Was hier auch sehr aufregend ist für mich persönlich, ist, dass ihre Krankheit mit dem Alter schlimmer wird. Ja, das spricht halt sehr für so eine...
Also man weiß ja von der Krankheit, also zum Beispiel bei der Krankheit von Blish, ja, weiß man ja nur, dass er dadurch gestorben wäre, ja, deswegen hat er sich transferiert. Und bei Taimi weiß man, okay, durch diese degenerative Krankheit kann sie nicht so lange laufen oder hat irgendwas mit den Füßen, das Bein ist verdreht oder so. Und es ist halt, man spricht davon, dass es im späteren Verlauf oder wenn sie erwachsen wird, dass sich auf andere Körperteile ausbreiten kann. Man weiß nicht, okay, kann die dann am Ende gar zum Beispiel nicht mehr tippen oder irgendwie, natürlich, wenn es dann die Atemmuskulatur auch angreift, dann wird sie natürlich dadurch sterben, aber dieses Wörtchen kann ist halt immer dieses Plothole, was sich Arena dadurch frei hält.
Weißt du, was du meinst, ja. Also ja, genau, und der Punkt ist im Prinzip, Taimi kommt in unsere Geschichte rein, nicht irgendwie als die krasse Tante, die hier irgendwie alles schon kann, die kommt rein und zwar hat man sie erlebt damals in Living Story 1 schon, ja, sie ist also schon sehr, sehr lange dabei. Du hast sie gar nicht erlebt damals, ne, beim ersten Mal?
Also,
da warst du nicht dabei. Ja, genau. Und hier ist im Prinzip so, dass Taimi so eine wichtige Rolle spielt, weil sie sowohl mit, im Prinzip mit, also sie verbindet so dieses Thema von wegen, sie interessiert sich für diese krassen Waffen, die im Prinzip Scarlet gebaut hat. Scarlet kennt ihr vielleicht auch alle noch ein bisschen. Und das ist wieder dieses Thema von den Asura, ich bin interessiert an dieser Forschungsarbeit von diesen eigentlich Bösen, weil es einfach wissenschaftlich so krass ist, was sie gemacht haben. Und sie ist im Prinzip auch damit irgendwo auch verbunden mit dem ganzen Spaßfall von Maitrin. Das heißt, sie erforscht auch da wiederum, was da Maitrin macht. Sie erforscht das, was Scarlet macht. Und sie kommt damals auf unsere Welt erstmal in ihrem Rollenspiel, dass sie im Prinzip sagt, sie ist also für ihr Synergetikolleg da und will hier ein paar Forschungsergebnisse mitnehmen und taucht auf, wenn die Marionette zum ersten Mal in Tyria das Licht der Welt erblickt. Und seitdem ist sie im Prinzip nicht mehr wegzudenken und wird halt peu à peu immer, immer wichtiger. Und ist also unser Kandidat für ich kann alles lösen, komme was wolle, und das macht sie zum Teil ein bisschen unangenehm, ja, weil Taimi bis dato eigentlich nie wirklich Fehler gemacht hat, ja, beziehungsweise sie hat schon Fehler gemacht, aber sie hat immer noch einen zweiten Weg, sie kennt immer noch einen zweiten, dritten, vierten Ausweg. Und das passt auch sehr gut eigentlich zur Dynamik, das heißt, sie nimmt eigentlich, also sie vereint so ein paar Sachen von Dynamik und Synergetik, sie nimmt also sehr viel aus ihren Fehlschlägen mit, macht daraus neue Dinge und sagt sich, ja, das ist ganz cool, das ist jetzt zwar kaputt gegangen, das Gerät, aber wir haben einiges gelernt über die Altrachen, dies, das, aber sie ist im Prinzip die Inkarnation eines Synergetik-Forschenden, weil sie im Prinzip so krass erpicht ist auf alles, was die Alchemie angeht. Sie baut sich da was aus dem Chuck-Organ, sie lässt irgendwelche Drachenenergie irgendwo durchfließen, erforscht das, und ich finde das super geil, weil wenn man weiß, woher sie kommt, ist es sehr schön zu sehen, wie sehr sie diese Geflogenheiten des Synergetik-Kollegs auch wirklich weiterdenkt und da im Prinzip auch, ja, ich sage jetzt mal, ihre Bestimmung, ihre Berufung gefunden hat. Ja, und Taimi wiederum, das kann ich euch ja schon mal sagen, ist also noch am Leben, auch im jetzigen Zeitpunkt, und ist natürlich auch hier wieder der Kandidat, der für uns die Energien erforscht, die dann praktisch nach End of Dragons sich bewegen, nach Kanter hin. Ist auch wiederum sehr aufregend, weil Taimi offensichtlich manchmal offenbart, vielleicht doch mehr zu wissen, keine Ahnung. Das ist so ein Ding, zum Beispiel, sie wusste wohl mal, oder sie kennt zumindest noch den Anfangsbuchstaben vom Tiefseedrachen. Ja,
nee, sie kennt sogar den ganzen Namen.
Ja, sie wusste ihn mal, aber ihr fällt ja nicht mehr ein.
Ja.
Das heißt,
sie weiß ihn immer noch. Sie kann
gerade nicht mehr ja, erinnern. Ja, okay, sie aber will, also, die Frage ist halt bei ihr zum Beispiel, woher sie das dann hat, und das macht den Charakter ein bisschen schwierig, weil Taimi dadurch oftmals allen anderen überlegen ist, und das ist sie einfach in jedem Bereich, und das macht nicht wirklich viel Spaß. Ja, weil sie halt Asura ist. Asura sind sehr kurz und klein. Und das ist für mich persönlich auch der Grund, warum Taimi niemals in mein Herz irgendwie eindringen konnte und ich sagen konnte, die ist cool oder süß, weil sie halt wirklich, das ist dieses Dings, kennt ihr vielleicht vom Theater, Deus Ex Machina ist dieser, der Gott aus der Maschine, der also kommt und alles klärt. Ne? Das ist immer praktisch beim Theater damals so diese Lösung aus dem Himmel kommt, die dann alles so auflöst. Und eigentlich hätten wir ohne Taimi schon 15 Mal scheitern müssen.
Ja.
Minimum. Ja, aber immer wieder kommt sie mit irgendeinem, hier ist ein Gerät, hier ist ein Gerät, hier ist eine Energie, guck mal da, guck mal hier, bam, und Lösung. Ja, und was sie auf jeden Fall braucht, ist ein Tod. Sie muss irgendwie mal sterben und mal sich irren und dann geht sie vielleicht zugrunde und das Ding ist halt,
direkt so, nein, sie muss halt einfach mal sterben.
Nein, bei Taimi ist das Problem einfach, sie hat keine Charaktertiefe. Leider. Dadurch. Sie hat keinen, also ich meine, klar, sie hat schon diese Liebe zu allen anderen. Sie ist ja auch schon süß, aber mir gefällt es trotzdem nicht. Trotzdem ist sie ein wichtiger Charakter, denn, und das ist ganz entscheidend, sie ist auch die Brücke, die man schlagen kann, wenn man die Klinge des Schicksals verbindet mit unserer Klinge des Schicksals, unserer Drachenwacht, denn sie kommt ja nicht von irgendwoher mit ihrem Wissen. Franz.
Das ist eine sehr gute Überleitung, denn also wir gehen jetzt quasi in der Story oder in dem geschichtlichen Strang rückwärts, also von neu bis zu alt, denn Taimi, bevor ich jetzt erstmal weitermache, weil du es vorhin gesagt hast, wegen Schraddel und Taimi sich verschmelzen, wie würdest du denn den Namen von dieser neuen Kreatur nennen? Taimdl oder Schraddmi?
Oder ganz anders? Schraddlmi. Keine Ahnung. Das sagst du dann zu Plisch. Die finden sich dann in
Taimdl eigentlich ein bisschen süß.
Taimdl? Klingt, als wäre sie geistig völlig umnachtet. Taimdl. Ja,
Taimdl, komm her.
Taimdl.
Ja, gut, Taimdl, mach mal Essen.
Taimi und Schraddl. Vielleicht kann man einfach die Buchstaben alle vertauschen, was bauen.
Und dann kommt der Name vom Tiefseedrache.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung.
Egal. Worauf du eigentlich hinaus wolltest, ist natürlich, dass Taimi, wie viele wichtige Asura-NPCs, natürlich auch ein Lehrling eines anderen, noch wichtigeren Asura-NPCs war. So ist auch Taimi die... Taimdl war quasi Lehrling von Soja gewesen. Oder ist immer noch, es ist ja immer noch am Leben. Und Soja ist ja das... Ja, was wir in GW2 als Mitglied der Klinge des Schicksals kennen, also die kleine Asura-Ingenieurin, was uns auch tatsächlich, also Soja nimmt dann die Rolle ein, dieser spezifischen Mentorfunktion der einzelnen Völker, also die ganzen, wenn man sich einen Charakter in GW2 erstellt, dann ist es ja indirekt alles gleich aufgebaut, also nur halt durch andere Völker, aber jedes Volk hat dann diese eine Heldenfigur, die dann sich zu dem Kommandeur dann aufmacht und dann mit dem in Verbindung steht, und bei Asuran ist es eben Soja. Und sie ist wiederum auch ein Lehrling gewesen von Snuff, also auch wieder ein Mitglied der Klinge des Schicksals, zu dem ich am Ende was sagen werde. Aber aufgrund dessen, dass sie gerade mit Snuff einen sehr, sehr talentierten und einen der fähigsten Asura als Mentor hat, ist Soja dadurch auch sehr, sehr visiert in ihren Fähigkeiten, gerade im Sinne von der Golemantie. Also sie hat ja auch Meister Funke, heißt er, glaube ich, auf Deutsch. Also ihren Golem, der auch Grund dafür ist, dass sie sehr, sehr viele Kämpfe gewinnen konnte. Und als Klinge, also Mitglied des Klinge, der Klinge des Schicksals, hat sie natürlich auch ein gewisses Portfolio an Kämpfen.
Portfolio, holy shit, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ein gewisses
Portfolio, was sie da vorlegen kann im Bewerbungsgespräch. Oh, ich hab den
Drachen-Champion.
Aber was ich vor allem bei Soja gut finde oder sehr witzig finde, ist halt diese Charaktereigenschaft, die sehr, sehr viele Asura vertreten, was ich ja jetzt schon so ein paar Mal gesagt habe, ist, dass diese sarkastische Art und Weise und diese Backhanded Compliments von Soja, also gerade bei Soja sind die sehr, sehr stark aus. Backhanded
Compliments?
Ja, also sowas wie von wegen, du siehst gut aus für dein Alter oder so.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Gerade bei Soja.
So wie du über mich sprichst.
Ja.
So. Sag's mir, gib's ruhig zu.
Ich spreche gar nicht über dich, also ich verschwende die Gefühle.
Welche Gefühle? Ja. Okay, los, mach weiter.
Die sind ja bei Soja sehr, sehr vertreten. Was man ja vor allem merkt, wenn sie zum Beispiel in Dungeon, wo was im Kaudekus anwesend ist mit Logan oder so, da zieht ihr den natürlich auch erstmal direkt auf. aber auch in Bezug auf uns, also wenn wir jetzt in Asura selbst spielen und jetzt hier in der Story-Mission sind von der Clowninsel, da erfährt man ja zum Beispiel auch, dass Soulja einfach eine Wette auf uns abgeschlossen hat, dass wir das schaffen. Und dann hat dafür einfach 100 Platin-Duplon bekommen.
Richtig geil.
Das finde ich halt sehr, sehr witzig. Also es trägt natürlich nicht viel zu dem Charakter an sich bei, was du dann auch bei Taimi zum Beispiel bemängelst mit der Charaktertiefe oder in Anführungszeichen schlecht geschrieben. Aber ich finde, sowas macht einen Charakter für mich persönlich sympathischer. Deswegen finde ich Soulja jetzt auch nicht ganz schlimm. Aber das Problem bei Soulja ist natürlich, sie ist in Vergessenheit geraten, das kann man schon so sagen, aber nicht von den Spielern, sondern mehr von den Entwicklern. Also Soulja hat in ihrer Fähigkeit oder in ihrer Wichtigkeit sehr nachgelassen. Sie war eigentlich nur dafür da, dass sie am Anfang ein bisschen sauer war auf Air. Dann hat sie uns natürlich geholfen bei Saitan, aber das ist ja auch wieder der Personal Story geschuldet, dass die immer gleich aufgebaut ist, also nur eben mit anderen Völkern. Man lernt halt den Mentor kennen, dann tritt man im Orden bei, wird berühmter, ist dann in den jeweiligen Dungeon, wo die Klinge des Schicksalsmitglieder dann miteinander sprechen und sich wieder versöhnen, und am Ende kämpft man gegen Saitan, und deswegen ist halt Soulja da auch mit von Partie. Aber sobald es dann weitergeht in Richtung HOT, hört es einfach auf. Und ich glaube, das ist das Problem, und warum auch gerade bei Asura, zum Beispiel jetzt Time und Blish, diese krassen Krankheiten haben, ist, weil Asura sonst viel zu OP wären als Charaktere in der Story. Also es muss irgendwas immer passieren, oder irgendwie passiert immer was bei den Entwicklern, dass sie was einbauen müssen, was diesen Charakter...
Findest du?
Ich finde es krass, also immer jeder Asura-NPC hat irgendeinen Malus, der diese krasse Intelligenz, die sie haben, mit der man quasi alles, wie jetzt zum Beispiel Taimi, alles lösen könnte, wieder negiert. Und bei Soulja ist es eben die HOT-Story gewesen, denn wie wir ja wissen oder wie ihr selbst erfahrt, wenn ihr HOT spielt, beziehungsweise Living Story 2 fängt es ja schon an, dass das Pakt-Luftschiff mit Traherne, Logan, Air und Soulja angegriffen wird und dann abstürzt und die ganzen wichtigen NPCs entführt werden. So eben auch Soulja, und sie wird ja dann auch zusammen mit Logan in diese Mordkapsel gesperrt und war da quasi als lebendiger Drucker-Kopierer, denn Mordrimmer hat ja dann quasi sie benutzt, um tausende Mordrimm-Kopien anzufertigen, und bis wir sie befreit haben, hat man ja schon gemerkt, man kann sich ja da entscheiden, ob man Logan oder Soulja zuerst rettet, und wenn man zum Beispiel Soulja zuerst rettet, dann kriegt man da schon mit, dass sie klar auch aufgrund des, dass sie jetzt im Gegensatz zu Logan sehr, sehr klein und kurz ist, wie alle Asura, sehr viele Schäden davon getragen hat. Also sie konnte zum Beispiel gar nichts mehr sehen und hat Marjorie mit Air verwechselt, und sie hat dann nur noch ein wirres Zeug geredet, und im Nachhinein, gerade auch zur Airs Beerdigung, konnte sie ja gar nicht antreten oder auftauchen, weil sie ja noch in Behandlung war, und diese Behandlung ist ja bis heute, also keine Ahnung, wie viele Jahre das schon her ist, 5 oder so, ist Soulja ja quasi damit beschäftigt, sich zu erholen, und man weiß tatsächlich nur, dass sie anscheinend Hirnschäden davon getragen hat und jetzt nur noch quasi so sabbernd wirres Zeug vor sich her spricht, und das ist halt quasi das Ende von Soulja. Und ich glaube auch nicht, dass sie so als Charakter wieder eingeführt wird. Denn in unserer Sicht ist es quasi damit, also die alten Mitglieder der Klinge des Schicksals brauchen wir ja sozusagen nicht mehr, weil wir ja anstatt Soulja schon wieder Taimi haben. Und es ist quasi einfach diese FIFA 21-Variante. Wenn Soulja FIFA 19 war, dann will ja keiner mehr FIFA 19 spielen, weil es ja FIFA 21 gibt, mit genau den gleichen Spielern, nur halt bessere Grafik. Und das ist halt dann Taimi für uns. Und deswegen denke ich nicht, dass Soulja nochmal von Relevanz sein wird. Sie wird vielleicht am Rande erwähnt, bei einzelnen Festivals oder so, aber ich glaube nicht, dass sie nochmal in Erscheinung tritt.
Das Ding ist halt, bei ihr bin ich auch davon ausgegangen, dass sie im Prinzip sozusagen im Kummer liegt. so ein bisschen so, dass ihr, ne, dass sie irgendwie sozusagen sich erholen muss. Ich habe immer bei ihr an Michael Schumacher gedacht.
Ja, daran musste ich auch tatsächlich denken.
Ich habe, ja, oder das war so dieser
auch gerade, dass man nichts mehr von ihr, also dass sie auch nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist, also man sieht sie gar nicht mehr, das erinnert schon daran.
Richtig, ich habe so gedacht, okay, das heißt, sie war so top-notch und damit man nicht sieht, in welchem desaströsen Zustand ihr Körper ist oder ihr Geist, war es halt so. Man erfährt ja nichts mehr von ihr. Gerade für
Asura, die richtig, ja super genau viel das auf Intelligenz getrimmt sind, und Soja war ja auch super schlau und hat ja auch super viele Erfindungen gemacht, und sie ist ja auch dafür verantwortlich, dass zum Beispiel dieser Snuff-Preis eingeführt worden ist, Andenken an ihren Mentor, dass ja, sie übrigens, jetzt irgendwie,
ja bitte. Ja, nee, du erst, mach du weiter.
Dass sie jetzt quasi diese Hirnschäden davon getragen hat, also quasi ihre größte Waffe wurde dann sozusagen, also kann sie nicht mehr benutzen, denn sie kann ihren Intellekt nicht mehr anwenden. Da weiß ich halt auch nicht, was, also sie ist halt quasi jetzt als Charakter komplett nutzlos geworden.
Ja.
Also es klingt vielleicht krass, aber sie kann, also man kann ja nichts mehr mit ihr machen. Also man könnte sie irgendwie die Story einbauen, wenn wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, das Krankenhaus suchen und es
gibt. Nee, pass auf, jetzt komme ich nämlich. Ich habe nämlich mein Plan ist folgender. Timey und wir beenden jetzt im Prinzip den Spaß nächstes Jahr im Februar dann mit End of Dragons, und da ja Timey im Prinzip ein Abkömmling von Soldier ist und Soldier wiederum ein Abkömmling von Plish ist. Plish, sag ich schon, Snuff, so sorry, ich bin völlig für dich durch. Ist es so, dass im Prinzip dann Soldier kommt in einem von Snuff gebauten Rollstuhl gefahren und gratuliert ihrem ehemaligen Lehrling zum Erfolg und sagt, ha, siehst du, ich habe doch meine Zeit in das richtige Menschlein gesteckt. Asura-Menschlein gesteckt, so rum.
Ja. Weißt du, was ich und meine? Und kriegt dann wieder 100 Platin-Dublonen.
Genau sowas. Und sie fährt mit so einem Rollstuhl und mit so einem Golem. Sie ist praktisch wie Timey, sie kann nicht mehr laufen. Aber sehr praktisch, oder Timey selbst hat ihren Golem gebaut im Geheimen, womit sie wieder laufen kann. Weißt du, vielleicht ist ihr Körper kaputt, aber ihr Geist bleibt erhalten oder so. Keine Ahnung. Weißt du, sowas ist der Plan irgendwie.
Oder ihr Geist ist kaputt und Timey nimmt einfach den Körper von
so. Oh mein Gott. Stellt sich einfach vor, so dieses, ich habe mir den ausgeliehen. Timey ist alles gut. Die Welt gehört nun mir. Weicht ihr sterblich, ich bin Timey. Ja. Wo wir gerade dabei waren, wo Soldier herkommt. Franz, warst du denn schon fertig mit Soldier?
Also mit Soldier an sich
ich wollte dir gerade die Vorlage geben, Mensch, komm schon.
Ja,
die war super. Ich bin so aufgeregt.
Mit Soldier an sich bin ich tatsächlich fertig, aber Soldier in ihrer Hülle und Fülle hat ja auch irgendwie einen Anfang finden müssen, und den Anfang hat sie natürlich in der Lehre von Snuff gefunden. Und Snuff ist ja auch, wie wir wissen, in GW2 und in GW1, in GW1 wissen wir es nicht, aber im Buch, ich sage immer GW1, wenn ich vom Buch spreche, weil das quasi vor GW2 spielt, aber eigentlich spielt es ja während GW2, ist Snuff auch ein Mitglied der Klinge des Schicksals. Was ich, als ich zum ersten Mal erfahren habe, also wenn man nicht direkt danach sucht, erfährt man in der Personal Story nichts von Snuff, wenn man jetzt zum Beispiel mit Menschen spielt. Und ich habe dann erst ganz spät erfahren, dass in der Klinge des Schicksals eigentlich zwei Asura sind. Und ich habe mir gedacht, ey, es passt so gut, dass jedes Volk einen Vertreter hat und dann gibt es zwei Asura. Das fand ich irgendwie richtig, richtig komisch. Deswegen war mir Snuff, bevor ich was zu ihm erfahren habe, sehr, sehr unsympathisch, weil ich mir gedacht habe, warum gibt es diesen extra Asura noch? Der macht diese ganze Schöne von jedem, gibt es eine Statistik kaputt. Aber jetzt, wenn man drüber nachdenkt, zwei Asura, wenn man die aufeinander stapelt, sind quasi gleichwertig mit allen anderen Mitgliedern. Also gibt es quasi auch nur ein Asura. Deswegen gibt es.
Oh mein Gott.
Ja, ist eigentlich schon schlau gemacht. Okay, genug davon. Snuff kann man schon sagen, dass es einer der bedeutendsten Erfinder der ganzen Asura-Geschichte ist. Asurianer. Denn er ist quasi im Bereich der Golemantie sehr, sehr begabt gewesen und konnte oder war damals hat ihm ist der Durchbruch gelungen, dass er quasi seinen Verstand oder in diese Golems hinein projizieren konnte und sie dann mit seinem Willen oder seinem Verstand, mit seinen Gedanken lenken konnte. Also alles, was er gedacht hatte, haben die Golems
super krasser Scheiß. Super krasser Scheiß.
Wahnsinn. Was ja richtig, richtig krass ist. Und er hat es ja nochmal weitergeführt in Verbindung mit er. dass er dadurch quasi im Prinzip alles zu einem Art Golem machen konnte. Er hat ja dann, also diese ganzen Standard-Golems, die wir so kennen, die hat er ja nicht wirklich benutzt, sondern er hat ja mehr, sag ich jetzt mal so riesige Kolosse aus Sandstein und irgendwelchen, keine Ahnung, Vulkangestein oder ganz normalen was gibt's noch für schöne Steinarten? Weiß nicht,
Obsidian.
Obsidian!
Hey, ja, klar,
Obsidian. Hat er dann quasi dazu benutzt, um daraus den Körper zu bauen, beziehungsweise er hat ja dann, also
ja.
Er, die Norn-Dame, hat ja dann den Kopf immer gebaut, um und er hat dann mit, also er ist Nachvater,
was ist los?
Geist, diese Golems gesteuert. Und er war damit tatsächlich für einen Surer sehr, sehr kampferprobt, beziehungsweise er hat auch schon einen ernstzunehmenden Gegner dargestellt, gerade weil er seine Umgebung quasi als Waffe direkt benutzen konnte. Und das sieht man so gar nicht mehr bei den Asura, dass die Golems quasi so universell nutzen können. Was man im Nachhinein tatsächlich sieht, ist, dass durch ihn, also durch Snuff, alle Golems quasi so eine Art Upgrade bekommen haben und jetzt auch mit Köpfen versiert sind, beziehungsweise wie im Falle von Taimi, dass sie quasi innerhalb dieses Golems dann hantieren kann. Das ist quasi auch alles auf Snuff zurückzuführen. Also er war dafür schon ein richtig krasser Gegner. Und das hat dann auch Kralkatorek zu spüren bekommen, denn wie wir alle wissen, oder mittlerweile wissen sollten, ist quasi dieser Hauptkampf, den die Klinge des Schicksals geführt hat, war ja mit Glint an ihrer Seite gegen Kralkatorek, der ja mittlerweile, ist es ja kein Spoiler mehr oder kein Geheimnis mehr, in einer Niederlage für die Klinge des Schicksals.
Was? Oh mein Gott, ich hatte keine Ahnung, danke.
Jetzt brauche ich, gebe zwei
Dank. Das war's für mich.
Das war meine Lieblingsday. Ich wollte auf jeden Fall wissen, was passiert. Ja, also dann haben sie natürlich verloren und in dem Kampf ist ja Snuff dann auch gestorben, was ja auch der Grund ist, warum Soldier so ein Groll gegen er gehalten hat, also Norn er, weil sie trotzdem noch in den Kampf ziehen wollte, obwohl Logan hier das Bückstück für Jenna geworden ist und abgehauen ist.
Ich bin barfuß, bitte trag mich, Logan. Okay, ich komme.
Genau, so war das. Und trotzdem muss man sagen, was das kriegt, also das wird gar nicht so oft erwähnt, aber Snuff war ja dazu in der Lage, mit reiner Willensstärke Kralkatorek aufzuhalten, also einen Altdrachen. Mhm. Denn wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, konnte ja Snuff quasi seinen Verstand in den Golem projizieren, wie wir das jetzt ja auch, beziehungsweise wie du das ja schon bei Blish erwähnt hast, dass er quasi seinen Verstand in diesen kleinen Golem transferiert hat, konnte das Snuff das auch bewusst machen, ohne jetzt seinen Körper dafür zu verlieren. Also klar, der Körper bleibt zurück, aber er konnte dann den Golem mit seinem Verstand steuern. Und das Gleiche hat er nämlich auch mit Kralkatorek gemacht.
Ja.
Der hat sich nämlich quasi in diesen Drachenspeer, der auch wichtig ist in der GW2-Story, den sieht man dann ab und zu mal und der wird dann auch oft gegen Kralkatorek benutzt, beziehungsweise so erwähnt. In diesem Speer hat sich ja Snuffs quasi seinen Verstand eingebettet und der Speer wurde dann, das ist dann, weiß nicht, wie eine Art Spritze gewesen. Ja. Also anstatt Corona-Impfung wurde der Snuff in Kralkatorek geimpft und er konnte dann dadurch Kralkatorek steuern, beziehungsweise bekämpfen. Also im Prinzip war Kralkatorek einfach
super,
nur ein
riesen
Golem für Snuff. Und das Krasse ist ja, dass Snuff in der Lage war, Kralkatorek aufzuhalten. Also es hat ja anscheinend so gewirkt oder sah so aus, als würde er dazu in der Lage sein, Kralkatorek zu steuern oder zumindest auf gleicher Ebene zu sein. Was ja dafür spricht, wie krass Snuffs Willensstärke bzw. sein Verstand sein muss.
Hm.
Das einzige Problem war ja nur, dass er als Körper zurückbleibt, oder beziehungsweise sein Körper zurückbleibt und dementsprechend auch angreifbar ist. Und das war ja dann auch der einzige Grund, warum Kalkatorik den Kampf gewinnen konnte. Denn er hat ja dann einfach seine gebrandmarkten Minions hingeschickt und die haben dann einfach Snuffs Körper gesnackt und ihn damit quasi gekillt. Also hätten die gebrandmarkten Minions Snuffs Körper nicht angreifen können, beziehungsweise wäre Logan nicht abgehauen, hätten sie Snuff verteidigen können.
Ja.
Und dann weiß man nicht, was damit da passiert wäre. Weil
ja, vermutlich Snuff ein Sieg.
Aber was daraus dann resultiert hat, also wenn Snuff quasi den Verstand und wir wissen ja, die ganzen Altrachen sind ja, oder der Verstand der ganzen Altrachen ist ja nichts so 0815 ja. Verstand, sondern schon eine Art quasi
Was mich halt auch super interessiert würde, wäre gewesen, was hat er da gesehen?
Genau, und hat er dann quasi gegen dieses Selbst, gegen diese gleiche Entität gekämpft, wie wir, als wir in Krakatoriks Körper waren? Wie sah sie aus, weil Krakatorik zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht durch die ganze Magie so krass korrumpiert war? Was hat er vor allem dadurch erfahren? Weil er muss ja irgendwie Dinge benutzt haben oder Dinge erfahren haben, die wir nicht kennen oder nicht kennen können. Und das ist auch der Grund, was ich ganz, ganz schrecklich finde, ist, warum er dann zusammen, also Snuff ist natürlich da gestorben und da erfährt man dann nichts mehr von ihm. In GW2 so an sich taucht er tatsächlich auch gar nicht wirklich auf in keiner Cutscene oder so, außer in einer einzigen, und zwar ist es ja dann in der Living Story 4, da als wir in der Sonnenspeer-Zuflucht sind und dann von den Rispier schon angegriffen werden. Krakatorik ist ja zu dem Zeitpunkt schon in der Lage, durch die Nebel zu wandern und hat dadurch ein Portal offen gelassen und dadurch sind ja dann Geister geschritten und es waren dann unter anderem Snuff und er, die dann
Wer ist er? Der Zweite?
die ja dann gesagt haben, dass sie quasi in den Nebeln zusammen mit Glynn gegen Krakatorik kämpfen, was ja auch nur wieder zeigt, dass ein Tod in GW2 nicht wirklich endgültig ist, denn sie kämpfen ja trotzdem noch in den Nebeln weiter. Und man hat nicht wirklich was erfahren von Snuff. Also er hätte ja eigentlich sagen können, du übrigens, als ich damals gegen Krakatorik gekämpft habe, der mag die Farbe blau nicht.
Ja,
also,
obwohl ich glaube, dass du, wenn du in den Nebel gehst, bist du vermutlich nur noch ein Schein deiner selbst. Ich denke nicht, dass du komplett in den Nebel gehst und zurückkommst. Ich gehe davon aus, dass du sozusagen auf dem Weg dahin, weißt du, so ein bisschen was verlierst. Also, dass du vielleicht sozusagen dein so Körper. Wie... Nee, oh Gott, bitte lösch dich. Nein, das ist ein bisschen so wie diese ganzen Leute, die immer so ein bisschen heise sind, dieses, ja, hier schweben wir alle.
Aber vielleicht ist es auch eine quasi so eine Art Sperre von den Nebeln, die quasi verhindert, also so eine Art Kindersicherung, dass dieser Geist,
wenn er wieder
what the fuck? Unter den Leben dabei, dass er nicht quasi das Wissen, was er aus den Nebeln bekommen hat, für andere benutzen kann. Also vielleicht ist es ihnen gar nicht, vielleicht sind sie gar nicht dazu in der Lage, diese Sachen.
Wobei vermutlich ich gehe wieder davon aus, also allein schon, dass sie in Clints Armee gekämpft haben, dass wenn überhaupt jemand was wusste, wurde es eh nicht mehr weitergegeben, weil Clint gesagt hat, hey, pass auf, Leute, lass die machen, das Schicksal.
Wäre es nicht witzig, wenn sie
da wollen. Ja, oder ich stelle mir vor, wie Clint mit Mustafa und Erdem, ey, ganz ehrlich, Leute, wir könnten jetzt schon sagen, wie sie es lösen. Ey, lass sie mal rausfinden, was abgeht. Ey, lass sie einfach mal, lass mal Jo mal aufwachen, lass sie mal kämpfen. Vielleicht kommt irgendwas Cooles dabei raus. Vielleicht stirbt dein Sohn eher endlich mal. Und sie so, ja, hoffentlich stirbt Braham. Naja. Sorry. Genau. Ja, hast du vielleicht noch eine ganz wichtige Sache, weil du sagst, es ist nichts von ihm übrig von Snuff. In Form von Kudo ja schon.
Der ja auch nicht mehr da ist.
Ja, aber im Moment, in dem wir in das Spiel kommen, nach Guild Wars 2, ist ja im Prinzip noch was da von ihm, nämlich seine... Also im Prinzip ist ja das, was Kudo macht, deshalb auch Subjekt Alpha so geil... Ist ja im Prinzip das, was Snuff entdeckt hat.
Ja, genau. Also er hat quasi die Forschungsergebnisse.
Genau. Also das hat er
ja korrumpiert.
Genau, deshalb ist er im Prinzip auch eher so in der Lage auch sozusagen. Also eigentlich war Snuff uns weit, weit voraus.
Ja, der war, also das Zeit. Meine ich auch, dass auch wieder so ein Asura-Charakter viel
total
zu
OP
war.
Total OP.
Und wäre Snuff noch am Leben, also er hätte wahrscheinlich, also er
ja,
wahrscheinlich,
aber, ja,
er
aber wäre wahrscheinlich der Hauptcharakter. Ja, aber warum ist es OP, weil nun mal die, also so die einzigen sind, die eben auch
nachdenken.
Nee, die eben auch die ewige Alchemie erforschen, die ja im Prinzip alles, was wir machen, möglich macht. Und wenn du natürlich das große Ganze kontrollierst, verstehst, bist du natürlich allen anderen überlegen. Das ergibt ja schon Sinn, ja.
Die Banken.
Ja, die kontrollieren uns alle. So, ich würde sagen.
Ja.
Nee, zu Snuff fällt mir gar nichts mehr ein, was du noch. Ich wollte gerade noch was hinzufügen, das hast du aber auch alles schon gesagt. Ich fasse es nicht, Franz. Großartig. Sorry. Ja, alles gut, alles gut. Ja, und damit sind wir eigentlich bei Flant angekommen.
Den besten Charakter.
Nee, aber könnte man vielleicht zusammenfassen, dass die Asura-Charaktere kurzum eigentlich immer irgendein Handicap brauchen. Das fällt womöglich auf, ja, weil sie im Prinzip durch ihre Forschungsarbeit doch sehr, sehr schnell sehr OP werden. Ja. Und ich glaube aber zum Teil sind sie eben auch durch ihr, wir behalten das für uns selbst, ein Handicap für sich selbst, was sehr gut ist. Das heißt, Renanet hat denen schon mit Absicht diesen Charakter zu geben, dass sie sozusagen nicht mit einer neuen Erfindung rumlaufen. Hey Leute, guckt mal, wir haben was erfunden, sondern sie behalten vermutlich auch viel für sich noch immer, was vielleicht auch eine Rolle spielen könnte, weil sie einfach, also ich glaube, die Asura sind nicht daran interessiert, dass sie irgendwie, sage ich mal, im ersten Moment anderen helfen, sondern eher erst, auch das ist cool, das kann man benutzen für irgendwas, keine Ahnung, für was, es kommt wieder in den Schrank, nächste Erfindung. So dieses Ding. Und deshalb finde ich die Asura als treibende Kraft in der Welt von Tyria sehr wichtig, ganz, ganz klar. Ja. Macht aber ihre kleinen Skins nicht weniger unbedeutend und hässlich.
Ja, stimmt schon. Also sie sind quasi das wichtigste Volk, wenn es so um Quality of Life Features geht. Aber das schlechteste Volk, wenn es um Fashion Wars geht. Also sie sind noch schlimmer, finde ich, tatsächlich als Chars. Chars kann man teilweise schon gut, ist jetzt ein sehr vage formulierter Begriff in dieser Situation, aber sie kann man besser gestalten als Asura. Vor allem ist es bei mir ein persönliches Problem, da alle meine Asura-Ingenieure sind, was ich ja schon in der letzten Folge angesprochen habe. Und alle Ingenieure sind Asura und das wird auch niemals anders sein. Weil für mich können nur Asura-Ingenieure sein und alle Ingenieure können auch nur Asura sein. Da kommt natürlich noch der Faktor hinzu, dass die dann alle bei mir mittlere Rüstung haben und das macht es quasi doppelt schlimm. Ja, okay.
Ja, spannende Geschichte auf jeden Fall zu Asura, auch wenn sie sehr kurz ausgefallen ist.
Das war schon so kurz wie ihre Körper.
Zu klein. Ja, und ich würde sagen, damit beenden wir unsere Rassenforscher auf die Asura und uns fehlt jetzt noch in unserer Liste die Silvari-Geschichte. Wenn ihr das hier hört, sind wir im Prinzip bereits, glaube ich, wir müssten schon im neuen, nee, wir sind am letzten Tag des neuen Jahres, des alten Jahres. Also wir sind, heute müsste der 31. sein, wenn das rauskommt.
Ja, schöne Silvester, bleibt daheim.
Ich wünsche euch einen guten Rutsch, meine Damen und Herren. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderbares Weihnachtsfest. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder, am 7. Januar, wenn es wieder heißt.
Wir verlieren uns in Geschichte.
Diesmal habe ich ihn dir gelassen. Ich habe ihn dir gelassen. Ja? Du hast gemerkt, verdient hast du es nicht.